das ist der ICF Basel Podcast.
Ja, ich habe uns eine Jesus-Geschichte mitgebracht und die lese ich einfach vor und dann habe ich ein paar Gedanken dazu. Geschichte aus Markus 5. Und siehe, da kam ein Mann mit Namen Jairus, der ein Vorsteher der Synagoge war, und fiel Jesus zu Füßen und bat ihn, in sein Haus zu kommen. Denn er hatte eine einzige Tochter von etwa 12 Jahren, die lag in den letzten Zügen. Und als er hinging, umdrängte ihn das Volk. Und eine Frau hatte den Blutfluss seit 12 Jahren, die hatte alles, was sie zum Leben hatte, für die Ärzte aufgewandt und konnte von niemandem geheilt werden. Die trat von hinten heran und berührte den Saum seines Gewandes. Und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Und Jesus sprach: Wer hat mich berührt? Als es aber alle leugneten, sprach Petrus: Meister, das Volk drängt und drückt dich. Jesus aber sprach: Es hat mich jemand berührt. Denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Da aber die Frau sah, dass sie nicht verborgen blieb, kam sie mit Zittern und fiel vor ihm nieder und verkündete vor allem Volk, warum sie ihn angerührt hatte und wie sie sogleich gesund geworden war. Er aber sprach zu ihr: Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Manche Menschen sagen, wir leben in unverschämten Zeiten. Wer weiß, vielleicht ist es nur so ein Gefühl und vielleicht sind wir empfindlicher geworden und sind schneller bereit, Dinge als unverschämt zu empfinden. Aber vielleicht ist es auch so. Vielleicht ist es so, dass heute in der Öffentlichkeit Dinge gesagt werden und getan werden, da hätte man sich früher nicht dran zu denken getraut. Unverschämte Zeiten, wie wird man unverschämt? Ist das was Neues? Ist es was Modernes? Naja, offenbar nicht. Ne? Das ist hier schon eine Geschichte voller Unverschämtheit. Was glaubt die Frau, wer sie ist? Es ist ja wahnsinnig krass, in dieser Situation diesen Jesus hier anzugehen. Da wird er gerufen zu einem Hausbesuch, zu einem Mann, der hat eine einzige Tochter. Und die ist nicht nur krank und nicht nur schwer krank, sondern todkrank. Sie liegt in den letzten Zügen, heißt es. Und wisst ihr, es gibt vieles, an das man sich auch gewöhnen kann, klar. Ich war 5 Jahre lang Pfarrer in einer Kirche und da sind Beerdigungen etwas so am Anfang. Wow, ist das neu? Man hat oft im Alltag nicht so viel mit dem Tod zu tun als junger Mensch. So, und dann Beerdigung am Anfang ist es total krass. Und dann, man kann sich an Beerdigungen gewöhnen. Man kann sich daran gewöhnen, dass der Tod zum Leben gehört und Abschied nehmen. Aber es gibt Sachen, an die man sich nicht gewöhnen kann und das weiß ich von vielen Seelsorgern. An den Anblick von kleinen weißen Kindersärgen. Das haut einen jedes Mal wieder neu um. Dieses viel zu früh abgebrochene Leben, diese viel zu früh abgewürgten Hoffnungen und Sehnsüchten und Leidenschaften. Vielleicht kennt ihr die Filmtrilogie Der Herr der Ringe. Die Geschichte von König Theoden, der da in so einer Art Verhexungswachkoma sich befindet. Dann holt ihn Gandalf da raus, bisschen spektakulär, und mit voller Wucht realisiert der König, dass sein Sohn Theodred zu Tode gekommen ist. Und weinend sagt er zu Gandalf: Kein Vater sollte je sein Kind zu Tode tragen. An sowas kann man sich nie gewöhnen. Und einem Haus, dem sowas droht, da wird Jesus hingerufen. Das Mindeste an Anstand wäre doch, wenn jemand auf dem Weg ist in ein solches Haus, mal ganz tief die Luft anzuhalten und ihn gehen zu lassen. Und was macht die Frau? In so einer Lage grätscht die dazwischen. Wenn man jetzt sagen könnte, ja, ich liege auch im Sterben oder so, aber wenn sie sagen könnte, ich habe schreckliche Schmerzen oder irgendwas, aber sie hat eine chronische Krankheit, die sie 12 Jahre lang ertragen hat, 12 Jahre lang, jeden Tag, jede Stunde. Und da kann sie diesen Tag, diesen halben Tag nicht mehr abwarten. Das ist krass. Das ist unverschämt. Und mehr noch, das ist keine Welt, wo man einfach mal so, wir sind in so einer Welt, da ist man sehr touchy. Aber früher hat man nicht einfach als Frau Männer angefasst. und noch weniger, wenn man unrein war. Das ist ja eine Frau, die, wenn man so Bibeln hätte kaufen können, hätte sie ein bisschen geblättert und da Verse gefunden, die ganz genau sie beschreiben, was mit ihr los ist. Dritte Buch Mose steht es, wenn eine Frau den Blutfluss eine lange Zeit hat, zu ungewöhnlicher Zeit, über die gewöhnliche Zeit hinaus, so wird sie unrein, solange sie ihn hat. Jedes Lager, worauf sie liegt, die ganze Zeit ihres Blutflusses, soll gelten wie ihr Lager zu ihrer gewöhnlichen Zeit. Und alles, worauf sie sitzt, wird unrein. Wer davon etwas anrührt, der wird unrein und soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser abwaschen und unrein sein bis zum Abend. Das war damals normal. Es war ein Tabu, es war in der Regelzeit der Frau ein Tabu, nicht berühren, sich zurückziehen, raus aus der Öffentlichkeit, kein Verkehr mit dem Mann, nichts. Und wenn das länger ist, dann gilt das für jeden einzelnen Tag. Und dann kommt man auch nicht hier einfach in Gottesdienst und setzt sich auf den Stuhl. Den kann man danach mitnehmen und in die Reinigung bringen. Das macht man nicht. So, und man ist auch dafür verantwortlich, dass man die Menschen vor sich warnt, dass da keiner kommt und einen aus Versehen umarmt und dann eine Zwangsdusche oder so nehmen muss, um bis zum Abend warten, egal was er vorhatte. Das kann er dann alles knicken. Die Frau hat was durch. Wie wird man so unverschämt? Diese Frau ist am Ende. Sie ist mit ihrem Geld am Ende. Sie hat alles aufgewandt für die Ärzte, 12 Jahre lang. Die Frau ist arm, die Frau ist krank. Wir erfahren jetzt nichts, ob sie mal verheiratet war oder noch ist. Naja, die Sache ist so, eine solche Frau, zu ihr kann und darf kein Mann eingehen. Das ist eine andere Zeit, das ist eine andere Welt. So, das ist heute nicht mehr so, das ist heute anders, aber für sie war das völlig klar, völlig normal und für jeden Mann auch. Die ist allein und sie ist mindestens Mitte 20. Wenn das von Anfang an so war, dann ist sie Mitte 20 und das ist nicht so ein Alter, wo man sagt, das ist doch super, kannst du noch heiraten, hast du dein ganzes Leben noch vor dir. Das hat sie in ihrer Zeit hinter sich. Die muss nicht mehr träumen von große Liebe und schönes Glück und viele Kinder. In dem Alter, nicht unter der Haube, das war's dann. Sie ist am Ende. Und vielleicht wird man so unverschämt, dass man nicht mehr sieht, was ist da los und was ist mit diesem Jesus und was hat er wohl vielleicht auf sich. Da drängelt sie sich durch. Sie ist beschämt durch und durch. Das übt sie jeden Tag ein. Jeden Tag Abstand. Jeden Tag unberührbar. Jeden Tag raus. Nicht mittendrin, immer am Rand. Und es gibt Dinge, an die du gewöhnst du dich nicht. Es gibt so manches, da gewöhnt man sich gut dran. Ne? So, was weiß ich, frei reden vor anderen, so am Anfang aufregend, super aufregend, aber ja, gibt sich, kann man sich gut dran gewöhnen. An manches gewöhnt man sich nicht, an Scham. Ihr kennt vielleicht Game of Thrones, ich weiß nicht, ob in der Schweiz so schlimme Dinge geguckt werden oder so. In Deutschland gucken das viele, meine Kinder, alle im Rausch und so. Da gibt es so einen Spruch von Arya, kleines, wildes, gefährliches Mädchen, irgendwann ist sie auch 12. Ein Spruch, der heißt, Angst schneidet tiefer als ein Schwert. Scham auch. Scham schneidet viel tiefer. Scham schneidet tiefer als ein Schwert. Und mit der Scham ist es so, du kannst das, was sie auslöst, nicht so einfach meiden und fliehen wie bei der Angst. Das, was dir Angst macht, da kannst du in vielen Fällen dich verstecken, dich zurückziehen, das meiden, einfach nicht in die Nähe und dann ist gut. Die Scham ist immer schon da, egal in welchem Schlupfwinkel du dich zurückziehst. Und Scham schneidet tiefer als ein Schwert. Weil sie von innen sticht und wieder und du gewöhnst dich nicht daran. Und darum macht sie hier diese Verzweiflungsaktion und geht dadurch und kontaminiert diesen ganzen Volksauflauf und fasst diesen Jesus an. Ist doch egal, sie probiert was. Und dann wird sie geheilt. Und sie spürt es sofort. Und Jesus spürt es auch sofort. Und das ist so eine Geschichte, die sollte man nicht schnell wegatmen. Gibt so manche, die sagen, ja, weiß ich Bescheid, ist ja in der Antike war das wahrscheinlich völlig normal, da rannten lauter heilige Männer rum und wenn man irgendwie was hatte, ging man dahin, packte die an und da war so ein Download und zack, waren die geheilt, ist aber nur in der Antike, das ist so. Das ist keine antike Geschichte hier, das ist eine Jesus-Geschichte. Das ist nicht normal, was hier steht. Und das ist auch keine Geschichte, wo man sagen kann, völlig normal, Jesus, der kann Wunder tun, er war Gott und dann hat er hier ein Wunder getan, war sie geheilt, für mich völlig klar, ich bin sehr gläubig, für mich ist das kein Problem. Ja, das ist aber schade, wenn man so gläubig ist, dass man sich nicht mehr wundern kann. Jesus selbst wundert sich hier an der Stelle. Leute wundern sich, die Jünger. Das ist eine verstörende, herausfordernde, wunderbare Geschichte. Wunder sind wunderbar. Kann man weder so noch anders einfach sagen, ja, ist ja klar, ich habe da kein Problem, weil ich so schlau bin oder weil ich so gläubig bin. Und was macht Jesus dann? Na, jetzt könnte man sagen, jetzt müsste er ja vielleicht doch was merken irgendwie. So, da war was und er hat ja auch noch was vor, was Wichtiges. Und wenn die da irgendwie heimlich und von hinten und noir, ist vielleicht auch eine ganz arme. Eine, die viel zu oft beschämt wurde. Und der man noch jetzt einfach gönnen könnte, dass sie still und heimlich und unsichtbar dies Wunder erlebt. Könnte man doch jetzt checken. Jesus könnte sich umdrehen und sie ansehen und vielleicht ganz kurz milde, barmherzig, zärtlich sie anlächeln, Äuglein knipsen, vielleicht flüstern, weißt du Bescheid, Schätzchen? Und er hat noch was vor und weiter geht's. Wäre super, der Petrus wäre auch froh, endlich hört Jesus mal auf ihn. Nicht? So oft versucht er, Jesus auf den richtigen Weg zu führen und so. Hier hätte er doch mal hören können und die Frau in Ruhe lassen, aber ja, was Jesus macht, ist auch ein bisschen unverschämt. Warum macht er denn hier so eine Szene? Das ist eine Frau, die hat sich schon in ihrem Leben vielleicht zu Tode geschämt. Braucht die das, jetzt nochmal bloßgestellt zu werden? Er fragt, da hat mich einer angefasst und dann heißt es im Text, und alle verleugneten es. Alle sagen, ich weiß nicht, du warst du's nicht, du warst es auch nicht. Und sie, ich war, pff. So, alle. Und spätestens dann hätte Jesus doch sagen können, ja, die Arme, nicht mal ehrlich, aber gönne ich ihr doch wenigstens die Heilung. Er bleibt nochmal dran. Es ist doch schon schwer genug für sie. Unverschämtheit ist eine vieldeutige Sache. Es gibt Menschen, die unverschämt sind, so dass sie für andere kein Gefühl mehr haben, sind nicht in die Lage, sich in andere reinzuversetzen. Die sind da merkbefreit dafür, wie es anderen geht. Vielleicht, weil sie für sich selbst auch kein Gefühl mehr haben, weil andere für sie kein Gefühl mehr hatten, ist vielleicht auch schwer, aber es ist trotzdem so eine toxische Sache, so eine giftige Sache, weil sie ständig über Grenzen gehen, Grenzen nicht respektieren. Menschen beschämen, Menschen verletzen. Das gibt's und vielleicht wird es mehr. Vielleicht sind es auch nur die sozialen Medien, die das so leicht machen, unverschämt zu sein. Ich weiß es nicht, aber das gibt es viel. Dann gibt es eine andere Unverschämtheit. Auch Menschen, die das Gefühl für andere verlieren. Die aber das aus anderen Gründen tun, weil sie verzweifelt sind, weil sie am Ende sind, weil sie nicht mehr können. Und mit letzter Kraft um Hilfe schreien und mit letzter Kraft sich nach Leben sehen und in irgendeiner Weise ich hier jetzt deutlich machen, weil sie nicht mehr anders können. Das ist eine verzweifelte Unverschämtheit, in der doch was Gesundes ist, ein Durst nach Leben. Und dann gibt es noch eine dritte Unverschämtheit, das ist jetzt leider die seltenste. Eine Unverschämtheit, in der du frei bist von Scham, die dich einengt. Frei von Scham, die dich gefangen setzt. Frei davon, dich hinter Masken zu verbergen. Eine Unverschämtheit, die andere nicht beschämt, sondern entschämt. Die andere nicht bedrückt, sondern befreit. Und so ist Jesus an dieser Stelle unverschämt. Jesus spürt, diese Frau ist geheilt körperlich. Aber das ist nicht alles. Da ist noch eine tief verwundete Seele. Denn Scham schneidet tiefer als ein Schwert. Und da ist nicht nur ein medizinisches Problem. Die hatte nicht nur 12 Jahre lang medizinisch da irgendwas kaputt in ihrem Körper und jetzt ist das weg und Halleluja, jetzt lebt sie ganz normal weiter. Da ist so viel beschädigt worden und so viel kaputt gegangen und so viel verbogen und so viel verformt und wie man sich frei und unnatürlich bewegt und verhält im eigenen Körper zu Hause ist und Kontakt hat zu den eigenen Gefühlen und zu Menschen Kontakt aufbaut, da ist so viel kaputt. Und darum springt die Frau auch nicht auf die erste Aufforderung sofort in die Mitte und sagt, hey, genau, ich erzähle euch gern mein Zeugnis, was ich erlebt habe, ich bin geheilt, yeah. Macht sie nicht. Es kostet sie verdammt viel. Beim zweiten Aufruf fällt sie vor Jesus nieder auf die Knie. Und sie tut das mit Furcht und Zittern. Und dann erzählt sie zur Entschuldigung ihre ganze Geschichte, was passiert ist. Jetzt könnte man fragen, ist nicht schon wieder das, was immer eigentlich ihr Ding war? Was ist das denn jetzt? Jetzt ist sie da vor allen auf den Knien, das heißt, alle blicken auf sie herab. Hat sie da nicht Überdosis genug für ihr ganzes Leben? Muss ihr Jesus das jetzt auch noch reinwürgen? Muss sie jetzt hier nochmal so getriggert und nochmal traumatisiert werden? Und nein, Jesus macht was ganz anderes hier mit ihr. Er gibt ihr Raum, er gibt ihr einen Platz. Sie, die nie dabei sein durfte, steht jetzt in der Mitte. Sie, die immer vor sich warnen musste, bleib mir fern, ist jetzt in der Mitte und alle hören sie an. Und zum ersten Mal sehen sie wirklich alle an. Das ist ja die Scham, man fühlt sich angeschaut von anderen, die gucken aber gar nicht die anderen, die gucken weg. Weil es ihnen ja auch peinlich ist, weil sie das ganze Fremdschämen ja auch gar nicht ertragen können und wollen. Wenn sie die sehen von Weitem, sagen sie, oh, am Anfang habe ich sie noch ein paar Mal gefragt, ist es jetzt besser? Und als sie zum 7. Mal gesagt hat, nee, ist nicht besser, konnte ich nicht nochmal fragen, ich kann das nicht mehr. Ich kann das nicht mehr. Die Leute gucken doch weg. Es will doch keiner nochmal und nochmal und nochmal und nochmal hören. Man traut sich ja gar nicht mehr zu fragen, ist es ein bisschen besser? Und die, die alle immer weggucken, gucken jetzt hin und hören zu. Und sie erzählt ihre ganze Geschichte. Und mit jedem Wort und mit jedem Satz steigt sie aus dieser tiefen Haltung, sich zu verstecken und zu verbergen. Und mit jedem Satz wächst ihr ein bisschen Rückgrat zu, richtet sie sich ein bisschen mehr auf. Und sie spürt, dass sie zählt. Dass sie einen Platz hat und dass sie dazugehört. Und dann ist Jesus dran, was zu sagen. Jetzt könnte man sagen, er fängt super an. Er sagt, meine Tochter, nirgendwo gehörst du so sehr dazu, wo du so angesprochen wirst, meine Tochter, da gehörst du absolut dazu. Meine Tochter. Und jetzt, ja, jetzt wäre man manchmal vielleicht ganz gern Redenschreiber, ne? Und würde sagen, Jesus, das ist eine richtig geile Geschichte geworden. Jetzt überschütte sie mit Worten der Liebe und Worten des Erbarmens. Und jetzt, wow, starte ein geistliches Süßholzraspeln. Jetzt hau Worte raus für die Ewigkeit. Wir verpacken das in ein Evangelium. Das wird sich ewig verbreiten. Jetzt gib's ihr und jetzt gib's uns und jetzt hau rein die Liebe und die Barmherzigkeit und die Gnade und das Erbarmen und die Erlösung und wow. Und was macht Jesus? Jetzt weiß man auch nicht, was mit ihm hier los ist. Ne? Oder haben einfach die Evangelisten da keine richtigen Zeugen gehabt? Was steht da? Meine Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin im Frieden. Da würde ich sagen, hey, das hat was von Chancentod. Ne? Also warum nutzt ihr die Chance nicht mehr? Da muss man doch was draus machen. Da kann man doch jetzt mal eine richtige Predigt raushauen und nicht hier sagen, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Keine güldenen Worte. Güldene Worte haben auch was, auch güldene Worte können missbraucht werden. Du kannst so von der Liebe und der Barmherzigkeit und Gnade Gottes schwärmen, dass du Menschen darin einhüllst und sie zugleich aber auch dadurch nicht stark machst, sondern schwach. Sie nicht groß machst, sondern klein. Ist immer so dann der Untertitel, ne? Und du bist klein und du bist schwach. und du bist arm und du bist gar nichts und du wirst auch gar nichts, aus dir kann man auch nichts machen. Du bist einfach nur dazu da, dass Jesus sich an dir groß erweist. Das ist alles. Und er ist groß und du bist klein und er ist stark und du bist schwach. Und so kannst du Leute mit lauter güldene Worte auch schwach predigen. Und Jesus macht an der Stelle das Gegenteil. Er macht sich selbst hier in keiner Weise groß. Er könnte sagen, seht ihr, wie geheilt sie ist? Und das habe ich hier, rückwärts habe ich sie geheilt. Yeah, wer kann das von euch? So, ja, umstritten soll ich sein mancherorts. Hier, zack, rückwärts geheilt. Das hat Jesus nicht nötig. Englischer Prediger Spurgeon sagte mal, Gott hält seine eigene Ehre nicht für etwas so Zweifelhaftes, dass er es nötig hat, seine Ehre auf Kosten seiner Geschöpfe groß zu machen. Gott kann sehr gut Menschen aufrichten, groß machen und stark machen. So dass Jesus hier nicht sich macht, sondern sie. Er hätte ja sagen können, meine Tochter, ich habe dich geheilt. Hast du geglaubt, das ist gut. Er dreht es um, dein Glaube hat dich gerettet. Er richtet sie auf. Und damit macht er auch was Spannendes. Er hätte ja sagen können, Tochter, klein ernst Moment, es war nicht in Ordnung, in der Situation dazwischen zu grätschen. Ich habe einen schweren Gang vor mir. Es wäre besser gewesen, wenn du jetzt gewartet. Wir hätten danach, das hättest du noch geschafft, die paar Stunden. War nicht in Ordnung. Es war auch nicht gut, die alle hier zu kontaminieren. Das war nicht in Ordnung, aber ich verzeihe dir und du darfst deine Heilung behalten. Bin ich nicht lieb? Er hätte es ja so machen können, nicht? Aber das macht er nicht. Er heiligt ihre Unverschämtheit. Dein Glaube hat dir geholfen. Er nimmt jeden Makel von ihr, jeden Tadel. Und damit sieht er sie an in ihrer Unverschämtheit und er zeigt in dieser Unverschämtheit die Sehnsucht nach Leben und das Verlangen nach Heilung und die Hoffnung, diese verzweifelte Hoffnung, dass es vielleicht helfen könnte. Und darum ist es eine Geschichte von ihr und darum sitzen wir jetzt hier und erzählen von dieser Frau. Hey, und das ist krass, das ist eine Geschichte, das ist 2000 Jahre her. Es ist Basel 2018. So, das ist eine komische Geschichte, wenn morgen dich jemand irgendwie fragt, an der Uni oder im Beruf oder auf der Straße, was hast du gestern gemacht? Ja, ich war da in so einem Gottesdienst. Boah, interessant. Wird da irgendwie von Gott erzählt und Königen und Helden? Ja, auch, aber weißt du, gestern haben wir zum Beispiel eine Geschichte von einer Frau, die hatte ganz lange Blutungen. Wird ja jeder normale Mensch sagen, was? Was warst du? Sonntagabend. Mal ist dein Fernsehen kaputt oder hast du keine Freunde oder was ist los mit dir? Abends sich da irgendwo hinsetzen, Musik hören und Geschichten von blutenden Frauen anhören. Da ist doch irgendwie, warum? So, und vielleicht ist das der Punkt. Weil diese Frau damals, die zählt. Ihre Geschichte ist so wichtig, dass Jesus einen extrem schweren Gang unterbricht und sich für die Frau Zeit nimmt. So, und was kann es da geben, was für Jesus nicht zählt? Jeder von uns, jeder Mensch zählt. Nicht nur Könige und Helden und Retter und Richter, sondern wir alle. Nichts ist für Gott zu peinlich, nichts ist zu klein, nichts ist zu unbedeutend, nichts ist zu überflüssig. Die Frau zählt. Und diese Frau hat was durch und Jesus spricht sie groß und er macht sie stark. Es ist ein Kind Gottes und sie hat Hartes durch, sie hat verdammt Hartes durch. Es hat sich auch gezeigt, dass es sie nicht zerbrochen hat und dass die Sehnsucht nach Leben in ihr zum Durchbruch kam, als sie diesen Jesus da gehen sah. Dein Glaube hat dich gerettet. Es ist eine Geschichte vom Glauben. Was ist Glaube? Nicht? Und man kann selbst Glaube, auch das kann man sich nochmal vermurksen. Es gibt Menschen, die vielleicht diese schöne Geschichte auch kennen und da machen sie sowas damit, wenn Menschen nicht geheilt sind, etwas haben und es ist noch nicht weg, etwas kriegen und man weiß nicht woher. Gibt es Menschen, die fragen in so einer Situation, hast du auch genug geglaubt? Hast du wirklich Glaube? Vertraust du genug oder könntest du mehr glauben? Könntest du vielleicht noch mehr dich verlassen? Und das ist so tragisch, denn Glaube ist gerade der Ausstieg aus diesem ganzen Ich kann und ich bin und ich habe und ich leiste und ich verdiene und ich, sondern es ist das schlichte sich verlassen und vertrauen. Und ein verhärtetes Herz schafft es, die tiefsten Wahrheiten des Evangeliums noch so zu verbiegen und zu verdrehen, dass daraus wieder ein Leistungssport wird und wieder ein Druckmittel, womit du andere beschämen und unter Druck setzen kannst, wo Jesus doch gekommen ist, Menschen zu befreien. Es ist eine Glaubensgeschichte. Die Glaubensgeschichten handeln von einem Gott, der glaubwürdig ist. Was macht Jesus so glaubwürdig? In einer Schlussrunde dazu noch mal ein paar Gedanken. Wie kommt die Frau einfach auf die Idee, sich hier auf diesen Jesus zu stürzen? Ist nicht normal. 12 Jahre, alles Geld weg, alle Hoffnung vorbei. Sie hätte genug Grund, sich aufzugeben. Was ist mit diesem Jesus, dass er Hoffnung macht? Dass er Mut macht, dass er Vertrauen in Menschen weckt. Jesus' Geschichten sind so gestrickt, dass sie Menschen so anrühren, dass Ängste darin gelindert werden und nicht verstärkt. Wenn du die Geschichten von Gott so erzählst, dass sie die tiefsten Ängste nicht berühren, im schlimmsten Fall nicht lindern, sondern steigern, dann sind es keine Geschichten von Jesus. Wenn die Geschichten von Gott so erzählt werden, dass die Regeln wichtiger werden als die Menschen, sind es keine Geschichten von Jesus. Wenn die Geschichten von Jesus so erzählt werden, dass Sicherheit, sich sicher sein, wichtiger wird als Vertrauen, sich öffnen können, dann sind es keine Geschichten von Jesus. Wenn die Geschichten so sind, dass sie nicht in die Freiheit führen, sondern in die Abhängigkeit von anderen Menschen, in die Abhängigkeit von anderen Meinungen, dann sind es keine Geschichten von Jesus. Wenn die Geschichten unsere tiefsten Ängste nicht lindern, nicht heilen, wenn sie uns erniedrigen und klein machen, statt uns aufzurichten und groß zu machen, dann ist es nicht Jesus. Wenn die Geschichten uns Mut machen, wenn die Geschichten uns stärken, wenn die Geschichten uns befreien, wenn sie uns freisetzen, uns Flügel der Hoffnung verleihen, dann sind es Jesus' Geschichten. Wenn die Geschichten uns entschämen, uns nicht beschämen, denn Scham schneidet tiefer als ein Schwert. Wenn sie uns so anrühren, dass in unserer Seele es weit wird und hell und das Verlangen und die Sehnsucht wächst, aufzustehen, sich aufzurichten und mit jedem Wort sich freizusprechen aus den Mauern der Scham, mit jedem Schritt auf Jesus zuzugehen in sein Licht, sodass wir heil werden, sodass wir gesund werden, sodass wir ganz werden. Dann handeln diese Geschichten von Jesus. Mit diesem Jesus möchte ich jetzt sprechen und ihm das hinhalten, was wir sind und was uns betrifft. Und lieber Herr, dafür möchte ich dir von Herzen danken, dass es diese Geschichte gibt, dass es diese Wahrheit gibt, diese anschauliche Geschichte, dass du berührst. Wir können dich nicht fassen, nicht mit unseren Gedanken und Begriffen, auch nicht mit unseren Händen, wir können den Saum deines Gewandes nicht mehr berühren. Aber du berührst uns. Und du berührst das Herz. Und du berührst so unser Herz, dass Finsternis weicht und das Licht scheint. Du berührst unser Herz so, dass die Angst weicht und Vertrauen wächst. Du berührst unser Herz so, dass wir die Masken der Scham sinken lassen. Und aufatmen und dich ansehen mit aufgedecktem Angesicht. Und dein Angesicht über uns scheint und dein Angesicht leuchtet über uns und dein Angesicht ist auf uns gerichtet und segnet Und deine Hand rührt uns an und setzt uns frei und macht uns gesund und macht uns heil und macht uns ganz. Und dafür preise ich dich jetzt, heute, hier und in alle Ewigkeit. Amen.